Heute zu Gast CEO und Founder von RideMart, Marco Klock.
Ich bin nach wie vor komplett davon überzeugt, dass die gerade für Verbraucher die Durchsetzung des Rechts häufig noch am Geldbeutel hängt. Ne? Also ich bin ein großer Gegner davon, dass Geld darüber entscheidet, wer Recht bekommt und wer nicht Recht bekommt. Gerade in diesem Verhältnis von Bürger zu Staat oder Verbraucher zu Konzern. Und das ist ja immer ein David gegen Goliath-Verhältnis. Ne? Und das Hartz-IV-Beispiel war natürlich par excellence dafür. Da spürst du dieses Bedürfnis, den Leuten was bieten zu müssen. Deswegen bin ich nach wie vor von den Idealen überzeugt, die uns damals getrieben haben. Und bin auch irgendwo stolz darauf, dass wir mit ein paar Abwägen uns immer darauf fokussiert haben, dem Verbraucher zu helfen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Mein Name ist Filippo Molina. Diese Folge wird wieder präsentiert von Wolters Kluwer Deutschland. Und heute zu Gast habe ich, wie bereits gerade gesagt, Marco Klock. Hi Marco, schön, dass du da bist.
Hi Filippo.
Ja, cool, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Wir wollen heute über dein Unternehmen RideMart sprechen und in dem Kontext über den ganzen Verbraucherrechtsmarkt, B2C-Markt in dem Kontext. Bevor wir jetzt in diese sehr spezifische Fragen reindriften, erzähl mal, was macht RideMart überhaupt? Wie ist da die Journey? Wie kommst du in den ganzen Kontext rein? Warum findest du das spannend?
Ja, vielen Dank für die Intro. Kann ich gerne mal erzählen. Also grundsätzlich habe ich auch über das Jurastudium quasi den Weg ins Recht gefunden. Das war tatsächlich ein bisschen zufällig damals, weil das Einzige hier in Bremen war, was einschreibungsfrei war. Und dann habe ich mich da angemeldet und dann auch tatsächlich studiert bis zum ersten Examen und habe damals schon im Studium ein anderes Unternehmen gegründet. Das hat sich mit Outsourcing beschäftigt, ist am Ende nicht aufgegangen. Wir haben aber relativ schnell danach, also zeitlich gesehen war es 2015, RideMart gegründet mit vier Kollegen. Ich bin einer der vier Mitgründer quasi. Und zu RideMart gehörten immer zwei Companies. Das war schon immer der gleiche Aufbau quasi. Wir haben eine Software-Gesellschaft, die macht Software-Marketing und die ganzen Rahmen-Dinge, sag ich mal. Und eine Kanzlei, RideMart Rechtsanwaltsgesellschaft, auch hier in Bremen, die macht die Rechtsdienstleistung wie eine normale Kanzlei. Und da haben wir am Anfang, also wir haben immer gesagt, von Anfang an schon, dass wir den Zugang zum Recht, das sagen ja alle, ne, aber ist halt so, verbessern wollten. Und wir hatten die einzige Gleichung, dass wir gesagt haben, okay, mit Technologie sind wir schneller, dann sind wir günstiger und dadurch haben mehr Leute den Zugang zum Recht und alles andere müssen wir drumherum bauen. Jetzt, weiß nicht, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Prozesse und so weiter und so fort und haben uns dann das Sozialrecht ausgesucht. Aus heutiger Perspektive gar nicht die klügste Entscheidung auf jeden Fall, weil es ist ultra komplex und man verdient sehr relativ wenig Geld. Es gibt Unternehmen, die zum gleichen Zeitpunkt mit Abgas angefangen haben und heute wesentlich bessere Zahlen haben. Machen wir heute auch, aber erst seit 2018 ungefähr oder 2019. Und wir haben im Sozialrecht, ja, da haben wir es so gemacht, wir haben die, also Sozialrecht Hartz IV, ne, Sozialrecht ist relativ groß, also wir reden nur über Hartz IV, haben dort Bescheide, Hartz IV-Bescheide geprüft, einen Widerspruch eingelegt, wenn ein Fehler festgestellt wurde und haben am Ende das kostenlos für den Kunden gemacht, für den Verbraucher und Geld quasi verdient, entweder durch die Beratungshilfe, das ist so eine pauschale Gebühr, die kriegst du, wenn du mittellos bist, ist aber ein schwerer Prozess und führt in der Regel dazu, dass wir da, sag ich mal, eine hohe Abbruchquote haben. Wirklich verdienen tust du dann halt mit dem Widerspruch, den du gewinnst. Also wenn ein Fehler da ist und die Behörde sagt, ja, wir korrigieren das und dann kannst du auch der Behörde eine Rechnung stellen. Ja, und das war quasi unser Einstieg in den Markt. Machen wir heute noch genauso. Also wir sind immer noch im Sozialrecht die Größten in Deutschland, haben mehr als 70.000 Verfahren durchgeführt in dem Bereich, machen aber mittlerweile auch alles andere und auch nach wie vor mit dem gleichen Approach, dass Technologie und Daten das Ganze günstiger, besser machen und vor allem Geschäftsmodelle ermöglichen, die halt dem Kunden, also dem Verbraucher, insbesondere dem, der keinen Rechtsschutz hat zum Beispiel, den Zugang zum Recht erleichtern. Das ist unsere Mission, aber natürlich haben wir die letzten 5 Jahre, sag ich mal, alle Höhen und Tiefen durchlebt. Ne? Also der Weg war schwieriger als gedacht.
Erklär mal, was waren die Höhen und was waren die Tiefen?
Also jetzt, ich kann jetzt nicht alle Höhen und Tiefen erzählen, das würde ich allein schon chronologisch gar nicht hinkriegen. Es war nur so damals, wir haben angefangen, kann ich ja sagen, mit 4 Leuten und die ersten 4 Leute, die wir dazu hatten, waren Entwickler. Ne? Also Kosten erstmal massiv hoch, also wirklich massiv hoch, auf eigenes Risiko ja auch. Und dann, bevor wir das erste Mandat haben, waren wir schon dabei, Software zu entwickeln. Das ist eine Sache, würden wir nie wieder machen, weil du, also wir hatten ja gar keine Ahnung von dem, was wir da tun. Ein Gründerteam sind zwar 2 Anwälte, aber wir wussten ja nichts vom Sozialrecht, wir wussten nichts von den Prozessen, die dahinter stecken. Wir wussten auch eigentlich nicht, wie die Technologie aussehen sollte, was der Kunde will. Ja, wir haben einfach genau das, was man irgendwie, also dieses Build, Measure, Learn haben wir eigentlich nicht angewendet, sondern zu lange gebildet. Ja, genau, Lean Startup, ja. Und ich meine, ist ja auch klar, dass man da sowas macht. Und das ist eigentlich so der Fehler, der zog sich immer weiter durch. Ne? Also das hat man typischerweise, glaube ich, wenn man so Gründer ist, der autodidaktisch unterwegs ist, und das sind wir nun mal, erfährt man das. Und dann trennt sich halt daran auch ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ne? Also da musst du bereit sein, dich weiterzuentwickeln. Dann stellt sich fest, wer im Gründerteam kann überhaupt was und kann auch jeder seine Eitelkeit zurückstellen. Also du hast extrem viele inhaltliche, aber auch persönliche Themen, die du durchwinden musst. Und da hat man einfach, hat man sich einfach alles viel einfacher vorgestellt. Ganz plastisch gesagt, ich weiß es noch am Anfang, wir haben Ende, im September 2015 gegründet, Sozialrecht. Das läuft heute noch unter hcwiderspruch.de und damals auch schon. Wir wollten, glaube ich, in Q2 2016 wollten wir schon mit dem nächsten anfangen, mit Reiserecht. Also damals war ja, Flightride war eine Inspiration und wir dachten, das machen wir dann ganz schnell noch weiter, mitnehmen wir mit. So, ne? Das ist einfach, also wirklich völliger Quatsch. Wir haben erst 2018 mit dem nächsten Rechtsgebiet angefangen und auch aus einer ganz anderen Perspektive wie gedacht.
Welches war das?
Das war Verkehrsrecht, aber da auch wieder ein Riesen-Learning. Haben wir angefangen, macht ja war damals ja auch schon geblitzt.de und so, ist klar, und haben gedacht, okay, da schmeißen wir auch einfach Google AdWords an und legen dann los, aber ist natürlich nicht so, weil erstmal der Wettbewerb ist groß, dann brauchst du auch die Erfahrung, also allein das die Akquise von Mandaten, ne, auch ein riesen Learning, da ist auch, also jeder, der dir begegnet und sagt, das ist ein einfaches oder ein günstiges, der hat entweder wenig Erfahrung oder sagt nicht die Wahrheit. Das ist einfach sehr schwer. Und das war damals dann so. Irgendwann kam die erste Rechtsschutzversicherung, was heute ein großer Vertriebskanal von uns ist, und sagte, ey, wollt ihr nicht für uns das und das machen? Weil wir wissen, ihr habt die Prozesse im Griff. Damals waren wir, glaube ich, weiß nicht, 40 Leute oder so. Und so sind wir in das Thema reingekommen. Ne? Also das ganz anders als erwartet. Und auch diese Rechtsschutzversicherung, das war am Ende B2B-Marketing, kein B2C-Marketing. Ne? Also das basierte auf persönlichen Verbindungen. Auch ein Riesen-Learning hätten wir am Anfang nie gedacht. Wir dachten, wir gehen einfach ins Online-Marketing und los geht's. Ja, und das ist nicht so gewesen. Aber nichtsdestotrotz, das muss man auch sagen, um das jetzt nicht irgendwie, klar würde man heute jetzt nicht, wenn man diese Risiken alle kennen würde, das nochmal machen, weil es einfach, also der Return of Invest, der ist einfach dann, ich glaube, nicht gut, ne? Weil selbst wenn es am Ende erfolgreich ist und wahrscheinlich würde man jetzt uns als erfolgreich bezeichnen, hast du einfach 5, 6 Jahre so viel reingesteckt an Zeit, an Risiko, an Kapital, dass eigentlich der größte Benefit das ist, dass du einfach super viel lernst. Ne? Also du lernst persönlich für dich viel, du wirst, hast eine gewisse Demut auch irgendwann, du lernst inhaltlich super viel, und das ist der größte Benefit und auch der Punkt, wo ich sagen würde, okay, für jeden, der jung und wild ist, lohnt es sich so, diesen Gründerweg zu gehen. Ne? Aber ich würde es jetzt keinem Anfang 40-Jährigen empfehlen, der jetzt sich nicht ganz sicher ist, was er da tun will. Weil das ist schon hell of a ride, den man sich irgendwie nicht so richtig vorstellt. Und im Übrigen ist das auch das Gleiche, was ich aus dem gesamten Gründerumfeld außerhalb der Legal-Branche mitkriege. Ne? Ich kenne keinen, bei dem straightforward durchläuft. Das sind natürlich die Stories, die man bei Gründerszene und so liest. Ne? Aber es ist dann leider nicht so.
Wie ist es, wenn du jetzt Anfang 20 wärst? Was würdest du deinem damaligen Ich dann sagen?
Also erstmal, ich frage mich das auch immer, wenn ich Kinder habe, ne? Habe ich nicht, aber was würde ich denen so raten, ne? Und also ich würde mir wünschen, die wären wissbegierig und hätten Bock, Neues zu erfahren und zu lernen. Mir ist aber völlig egal, was. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, macht vielleicht nicht Jura. Ich würde jetzt auch nicht sagen, lass es, weil wenn jetzt jemand will, dann will er es. Aber Jura würde ich vermeiden. Und dann würde ich jetzt, wenn ich nochmal 20 wäre und es mir aussuchen könnte, würde ich tatsächlich an eine Universität gehen, die, also ich würde jetzt an die WAU gehen, aber ich kann, da gibt's auch halt nicht private Universitäten. Mir geht's einfach darum, dass du so ein Grundbusiness, Mindset und Education bekommst, von allem ein bisschen, sag ich mal, plus ein bisschen Netzwerk und gar nicht, weil, also klar, das pusht dich am Ende wahrscheinlich auch, aber viel mehr, weil die Impulse, die du brauchst, um sozusagen die tollen Dinge zu lernen im Leben, die kommen meistens daraus, dass du aus deiner Komfortzone herausgehst, ne? Und dadurch, dass du diese Leute dann irgendwo kennenlernst, das passiert aber auch an jeder anderen Universität natürlich, mit anderen Schwerpunkten, kommst du in so ein, also hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, das, glaube ich, zu erfahren oder das machen zu können, was du am Ende wirklich willst oder was dir Spaß macht. Ne? Das heißt, ich würde ein kurzes, intensives Studium nehmen, eher so Internatsstyle wahrscheinlich, raus aus der Stadt und dann in so eine, also damals, zu meiner Zeit war es Rocket, ich weiß nicht, was heute mit Rocket vergleichbar ist, also so eine Sache, wo es völlig crazy zugeht, wo du einfach, ich sag mal, gefühlt wird jeder als Geschäftsführer angestellt, aber weiß gar nicht so richtig, was er machen soll und einfach super viel lernen, sich umgucken, vielleicht auch im Ausland aktiv sein und dann weißt du, also weil du dann halt super viel gelernt und gesehen hast, dann weißt du zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, als wenn du jetzt ein straight up 8-Jahres-Jurastudium durchziehst, was du am Ende wirklich willst. Weil das stelle ich fest bei allen Juristen, das sind jetzt ja unsere Leute zum Beispiel, die meisten Leute sagen zwar, sie wissen, was sie wollen, aber sie wissen nicht wirklich, was sie wollen. Und sie wissen auch nicht wirklich, was ihnen Spaß macht. Und das ist, glaube ich, dieser Antrieb, der ist wichtig, weil du musst danach noch, oder musst nicht, aber die meisten machen es und müssen es auch, dann noch 30 Jahre arbeiten. Das heißt, ich würde einfach meine Ausbildung verändern.
Und zu dem Zeitpunkt, an dem du jetzt gesagt hast, ich gehe in den Rechtsmarkt und versuche da mit Technologie was zu machen, was würdest du da anders machen oder würdest du diesen Schritt einfach gar nicht mehr gehen? Weil es war jetzt eher der Gedanke, wenn man so ein Learning mitnehmen könnte, was wäre das? Also zum Beispiel das, was du gesagt hast, ich würde zum Beispiel nicht direkt anfangen, eigene Software zu bauen, was ich mir auch echt schwer vorstelle.
Ja, das ist, also das Software bauen ist nicht schwer. Ich glaube, Was schwer ist, ist die Anforderungen zusammenzukriegen. Erst recht, wenn du keine Ahnung davon hast und jetzt nicht den besten, erfahrensten CTO am Start hast, weil wir waren ja alle jung und hatten gar keine Ahnung. Ich würde es tatsächlich wieder machen, allerdings natürlich anders. Warum würde ich es wieder machen? Ich bin nach wie vor komplett davon überzeugt, dass die, gerade für Verbraucher, die Durchsetzung des Rechts häufig noch am Geldbeutel hängt, ne? Also ich bin ein großer Gegner davon, dass Geld darüber entscheidet, wer Recht bekommt und wer nicht Recht bekommt. Gerade in diesem Verhältnis von Bürger zu Staat oder Verbraucher zu Konzern und das ist ja immer ein David gegen Goliath Verhältnis, ne? Und das Hartz-IV-Beispiel war natürlich par excellence dafür, dass auf der einen Seite ein riesen bürokratischer Apparat steht, den keiner versteht, also und der auch unnötig erscheint. Bin ich jetzt gar nicht fachlich so sehr drin und will auch nicht politisch werden, aber Da spürst du dieses Bedürfnis, den Leuten was bieten zu müssen. Deswegen bin ich nach wie vor von den Idealen überzeugt, die uns damals getrieben haben. Und bin auch irgendwo stolz darauf, dass wir ein paar Abwägen uns immer darauf fokussiert haben, dem Verbraucher zu helfen. Was ich aber anders machen würde, ist die Vorgehensweise, ne? Also wie du schon gesagt hast, dieses Technologie kommt quasi mit der Erfahrung, würde ich sagen. Dann aber auch immer am Rande des Möglichen investieren. Also ich sag mal, am Anfang anfangen mit strukturierten Daten, mit Fokus auf wenigen Themen, wie damals Sozialrecht beispielsweise, und aus dieser Lage dann Erkenntnisse ziehen, die man dann sozusagen in seine anderen Bereiche später hervorbringen kann. Also Grundlagenarbeit ja, aber die Grundlagenarbeit von der richtigen Seite aufzäumen und sich nicht am Anfang fragen, wie ist jetzt die Customer Journey so sophisticated, dass der Kunde das richtig geil findet, weil der Kunde will ja erstmal nur eine Hilfe haben. So.
Wie kann ich mir dieses Konzept für die Hartz-IV-Hilfe vorstellen? Also du hattest eben das Geschäftsmodell dahinter erklärt. Man muss da ja über die Masse gehen, ne? Weil du ja eben gesagt hattest, man macht das Geld halt in der Masse, weil der Gewinn im eigentlichen Fall ja sehr gering ist. Wie viele Anträge hattet ihr da bereits? Wie erfolgsversprechend ist das Ganze? Ist ja auch sehr wichtig in dem Kontext.
Wir haben bisher so, die genaue Zahl weiß ich jetzt gar nicht, ne? Weil das Thema ist, das machen wir jetzt schon so lange und ist natürlich mittlerweile auch in anderen Händen. Ich würde sagen so 70.000, 75.000 Widersprüche gemacht, ne? Wie viel Bescheide wir wirklich jetzt vorliegen hatten, die wir geprüft haben, das weiß ich nicht. Typischerweise ist die Siegquote quasi, wenn wir dagegen vorgehen, so zwischen 35 und 40%. Ne? Also wo du wirklich jetzt, es gibt noch viele Fälle, wo man jetzt auch vielleicht juristisch von einem Sieg sprechen kann, aber das ist jetzt nichts für den, also der Betroffene hat nichts davon. Das ist aber eigentlich relativ gut, weil es in vielen Fällen, weil natürlich auch um für die Leute relativ gesehen sehr viel Geld geht. Ne? Also wenn du jetzt einen Widerspruch machst gegen einen Bewilligungsbescheid und da gibt es irgendwie Probleme mit der Bedarfsgemeinschaft oder so, das kann für den Einzelnen schon, also es geht manchmal um 100, manchmal auch um 50% der gesamten Versorgung, also des gesamten Hartz-IV-Satzes, was dann auf Monate zum Beispiel teilweise eingefroren ist oder nicht gezahlt wird. Ne? Also das ist wirklich existenziell für die Leute. Und also pro Verfahren ist das so, also du hast schon recht, man macht nur, also als Businessmodell funktioniert das nur über die Masse, weil du halt einfach gut und schnell sozusagen prüfen musst. Auf der anderen Seite musst du es nicht, also würde ich aus heutiger Perspektive sagen, komplett automatisieren, um das profitabel zu machen. Ich glaube, der Key to Success ist am Ende, dass du dir die Marketingkosten erlauben kannst. Und die kannst du dir typischerweise nur dann erlauben, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, weil dann kriegst du irgendwann so einen Effekt, dass du auch eine organische Reichweite hast. Die Marketingkosten gehen in eine Degression in dem Bereich, zumindest weil du ein Branding hast und die Leute kommen wieder. Das ist übrigens in anderen Bereichen anders, ne? Da funktioniert das nicht, im Hartz-IV-Bereich funktioniert das und dann erwischst du, glaube ich, den Punkt, wo es dann irgendwann profitabel werden kann. Aber das Thema, um das auch schon mal zu sagen, würde ich als Anwalt oder als Legal Tech oder wie auch immer auf gar keinen Fall machen. Das ist einfach, also das Thema Hartz-IV wird sich sowieso entwickeln und das ist auch gut so und das ist abgegrast, ne? Also um das auch schon mal zu sagen.
Ich meine, die Frage ist ja, ob es nicht andere Bereiche im Sozialrecht gibt, die das auch hergeben. Nicht nur aus jetzt einer reinen Business-Perspektive, sondern weil du ja eben gesagt hattest, okay, wir wollen ja den Zugang zum Recht für Verbraucher vereinfachen. Und wenn das aber ökonomisch nicht profitabel ist, dann ist der Staat an der Reihe. Und wenn der Staat es nicht macht, dann haben wir dann eine Rechtsschutzlücke, oder? Verstehe ich das falsch?
Nee, also du gibst das schon irgendwo richtig wieder, also trotzdem muss am Ende natürlich irgendwie das ökonomisch umsetzbar sein, jetzt aus der Unternehmensperspektive, ne? Damit gehe ich jetzt ja nicht auf die staatliche Seite ein. Ich kenne mich jetzt im Sozialrecht ehrlich gesagt nicht so gut aus, ne? Außer jetzt im Hartz-IV-Bereich und ich weiß, dass die anderen sozialrechtlichen Bereiche sehr, sehr komplex, ne? Es sind 12 Gesetzbücher und du musst schon extrem gut in den Themen sein, um irgendwelche außerhalb von Hartz-IV, aber auch im Hartz-IV ist auch super komplex, Themen zu arbeiten. Und es ist immer so, und da hast du auch recht, dass es tatsächlich, ich sag mal, in dem Bereich häufig die Leute trifft, die eh schon gebeutelt sind vom Schicksal, was auch immer, die haben irgendwelche Probleme und dann dadurch halt wirtschaftlich die Möglichkeit haben, dadurch dann auch irgendwie es gibt keinen Markt für Anwälte, die sich dort tummeln, weil die Leute können auch kaum ihr Living machen daraus. Und der Staat hat, es gibt ja die Beratungshilfe, es gibt die Prozesskostenfinanzierung, aber das sind alles sehr behäbige Vehikel. Ne? Das heißt, in diese Lücke, die du genannt hast, stoßen am Ende tatsächlich Vereine, Freiwillige, Pro Bono-Anwälte teilweise. Es gibt diese Sozialverbände, Wohlfahrtsverbände, es gibt die Kirchen. Das ist die Lücke, die sozusagen unsere Gesellschaft dadurch gerade sozial schließt. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, dazu will ich mich jetzt gar nicht äußern, aber das ist schon problematisch. Also Sozialrecht ist ein schwieriges Feld. Ja.
Wenn wir jetzt generell nochmal über euch sprechen, über eure Struktur, du hast ja diese Doppelstruktur besprochen, die mit Ride mit einhergeht, einmal mit dem Technologieanbieter, Marketingkonstrukt und einmal mit der Rechtsanwaltskanzlei dahinter. Von dem Geschäftsmodell, ist es einzigartig in Deutschland oder gibt es da mehrere von? Wenn man sich die anderen Folgen von uns anhört, dann klingt das erstmal so wie das geblitz.de-Modell, außer dass geblitz.de eben nur sozusagen die Software darstellt und nicht auch noch die Rechtsanwaltskanzlei dahinter. Das sind ja dann eigene Anbieter. Wie kann man euer Geschäftsmodell in den ganzen Markt einsortieren?
Ja, die Analogie von zu geblitz.de kannst du eins zu eins aufgreifen, ne? Also der Jan, liebe Grüße, der hat ja auch seine drei, vier festen Kanzleien, hat damals ja auch gegründet mit einer Kanzlei, ist jetzt meiner Meinung nach nicht mehr der aktuelle Stand, aber das Modell an sich, dass du quasi eine Zentralkanzlei hast, ne? Im Übrigen Begriff aus dem Rechtsschutzmarkt, die viele Rechtsschutzversicherer haben Zentralkanzleien, die sie teilweise selbst mit aufgebaut haben, nicht rechtlich gesehen, aber quasi durch ihre Fälle, und halt einen Anbieter, der die Infrastruktur entwickelt, die Software entwickelt, teilweise Plattformen betreibt, Marketing gar nicht so viel macht, ehrlich gesagt, aber sich viel um so Marketingbelange kümmert. Das haben viele, ne? Also Chevalier Chevalier jetzt von Flightride mit den Kollegen in Berlin. Das hat Jan Ginold, hast du schon gesagt, aus WBS Law beispielsweise ist ja jetzt Legal Visio Vorgang. Klar, das ist eine andere chronologische Kette und auch eine andere Verbindung an das Businessmodell von Legal Visio, aber das sieht man schon an ganz vielen Stellen. Dann gibt es auch Kanzleien wie in Berlin, die großen Gansel beispielsweise, die so Gesellschaften haben, die sich teilweise um Prozesskostenfinanzierung kümmern. Das ist immer, die Frage ist immer, wer ist da wo, wie beteiligt, das ist klar, ne? Es muss einen rechtlichen, vernünftigen Rahmen geben, aber das Geschäftsmodell, beziehungsweise diese Konstruktion ist mittlerweile ziemlich gängig. Eigentlich die einzigen, die es quasi anders machen, sind im Grunde die Plattformen oder die Marktplätze wie Advocado oder frageinanwalt.de oder so, anwalt.de, gut, die haben ein ganz anderes Geschäftsmodell, die ja auch irgendwo für ihre Softwareleistung und so dann den Leuten was in Rechnung stellen, um nicht zu sagen, dass die am Ende an der Mandatsvermittlung partizipieren und so weiter. Das ist sozusagen, da ist es nicht so krass zusammenhängend, sag ich mal. Da steht dann irgendwie, weiß nicht, 300 Kanzleien hinter. Auch ein Konzept mit seinen Vor- und auf jeden Fall auch Nachteilen. Und deswegen ist das, glaube ich, mittlerweile eingespielt. Wir haben damals schon so angefangen und ich glaube, damals waren wir tatsächlich die Ersten, die das so gemacht haben, also die beides gleichzeitig gegründet haben und auch als komplett eigenständige Unternehmen geführt haben. Also wir sind jetzt ja hier in Bremen zwar im gleichen Standort, aber die Kanzlei ist abgetrennt sozusagen von dem anderen, ist ja klar. Und ja, dann, ich weiß gar nicht, wann es war, aber irgendwann war dann klar, okay, das ist die Lösung für gewisse Themen. Und ehrlicherweise sowohl für die Kanzlei als auch für die andere Softwareeinheit oder wie auch immer man sich damit beschäftigt, glaube ich, die klugste Lösung, was die Zukunft angeht. Weil wir sehen ja auch Liberalisierungsschritte, die werden ja auch weitergehen. Und ich glaube nicht an das Konzept, dass irgendwann die Kanzleien sozusagen vernormalisiert werden und das Berufsrecht wegfällt. Das sollte auch gar nicht passieren, das ist super wichtig. Aber ich glaube schon, wenn du frühzeitig darauf einzahlst, sag ich mal, einigermaßen flexible gesellschaftliche Strukturen zu haben in so einem Gesamtkonstrukt, dann kann man das halt besser in der Zukunft abbilden, was so die Anforderungen auch des Berufsrechts und so weiter sind, die man auf jeden Fall zu erfüllen hat da.
Und bei euch ist es so, dass ihr, also die Kanzlei zahlt euch eine Lizenzgebühr oder wie verdient der Software-Teil von euch das Geld?
Ja, es ist tatsächlich eine Lizenzgebühr für die Software. Das ist aber am Ende leider so, dass, also das ist ja bei allen Anbietern so, ne? Die Softwareentwicklung ist halt arschteuer, ne? Das ist wahrscheinlich das Teuerste, was alle so machen. Mittlerweile ist es so, dass die Kanzlei jetzt, unsere Kanzlei sozusagen auf unserer eigenen Software arbeitet, dass die gesamte Infrastruktur bereitgestellt wird. Und dafür wird halt eine Gebühr gezahlt, Und so ist es im Grunde auch bei allen anderen, ne? Das ist sogar bei den Marktplätzen am Ende so, obwohl das da eigentlich gar nicht so ist, dass eine Software richtig zur Verfügung gestellt wird. Aber du hast überall quasi diese gleichen Mechanismen, um das zu machen. Und ich glaube, was sich ändern wird, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, weil das am Ende dann für die Verbraucher den größten Benefit hat, dass es neue Geschäftsmodelle geben wird, wo jetzt der Umsatz nicht nur durch die Rechtsdienstleistung kommt und dadurch dann am Ende irgendwie dieses Geschäftsmodell der Software-Companies nur darauf beruht, quasi irgendwie Fees von Kanzleien zu kriegen. Du kannst ja theoretisch auch anfangen, so macht Legalvisio das ja, deine Software an ganz viele Kanzleien zu vermieten und machst ein SaaS-Modell daraus, ne? Ist aber immer schwierig. Deswegen glaube ich eher, dass die Zukunft darin liegt, dass man sagt, okay, es gibt neue Geschäftsmodelle. Prozesskostenfinanzierung ist eines, ne, wo man gut mitarbeiten kann. Oder vielleicht Dinge, die in Richtung Versicherung gehen und so weiter und so fort, die einfach das Thema, wie bezahlt man eine Rechtsdienstleistung, ganz anders denken. Das ist dann auch kein Thema der Kanzleien, sondern die profitieren dann ohnehin massiv von dieser Markterweiterung. Und so wird sich, glaube ich, auch dann das Geschäftsmodell dieser Legal Techs quasi entwickeln.
Warum vertreibt ihr eure Software nicht in so einem SaaS-Modell? Also für alle, die es nicht wissen, Software as a Service?
Boah, ja, das ist eine ständige Diskussion. Also in erster Linie, weil es halt ein komplett anderer Vertriebskanal ist, ne? Du baust ja nicht mal eben einfach so einen B2B-SaaS-Vertrieb auf. Das ist ein ganz anderer Scope quasi. Du musst das ganze Unternehmen umdrehen. Jetzt versuchen wir zu verstehen, wie können wir einem Verbraucher besser Rechtsdienstleistungen zugänglich machen. Das zu verstehen ist schon so komplex. Zu verstehen, wie die Geschäftsmodelle dahinter sind, ist komplex. Und dann auf einmal anzufangen und zu denken, ja, daraus machen wir jetzt mal eben schnell ein SaaS-Modell, weil unsere Software funktioniert ja auch für Kanzleien. Da halte ich nichts von oder halten wir nichts von. Und das ist, glaube ich, auch aufgrund vom fehlenden Fokus dann zum Scheitern verurteilt. Ehrlicherweise ist, glaube ich, der Markt für Software an Kanzleien, also der Kanzlei-Software-Markt ist sowieso schon problematischer. Das kann ich aus Kanzleiperspektive quasi schildern, weil die Platzhirsche dort, ich sag mal, ein bisschen veraltet sind. Aber dort reinzukommen, ist halt so schwierig, weil du hast auf der anderen Seite ja immer diese inhabergeführten Kanzleien. Du hast ja kaum Kanzleien, bis auf diese großen, so wie Gansel oder wir oder ein paar andere, die so eine Art Management haben oder eine zentrale sozusagen Operationssteuerung. Du hast ja nur immer einen super fragmentierten Markt von Leuten, die irgendwie ihren eigenen Laden administrieren und die zu überzeugen, diesen Aufwand zu gehen, von eher Mikro jetzt auf Rightmart Software zu gehen oder so, da musst du erstmal sozusagen den Weg finden, wie du da den Sales Pitch machst und in das Haifischbecken, also da werden wir erstmal nicht reingehen. Ne? Eine Chance für alle anderen. Kann jeder.
Nee, ich frage nur, weil es ist ja auch eine spannende Frage in dem Kontext. Man könnte ja auch sagen, wir machen das nicht, weil unsere Software so spezifisch auf den Rightmart-Fall angepasst ist, dass es gar nicht geht, dass es viel zu teuer wäre, das Ganze umzustellen. Aber da ja so viele verschiedene Rechtsgebiete angeht, könnte man das ja doch überlegen.
Ja, also das, was wir an Software entwickeln, wäre jetzt nicht unbedingt so speziell, dass wir es nicht an andere geben können. Man müsste jetzt noch viele Sachen machen, ne, quasi um ein Out-of-the-Box-System zu haben, aber es wäre theoretisch möglich. Ja, mal schauen. Also es liegt überhaupt nicht im Fokus, sondern wir wollen erstmal gucken, dass das für unsere zentrale Kanzlei sehr gut wird und der Kunde quasi am Ende dann eine geile Rechtsdienstleistung bekommt oder eine geile Customer Experience. Und da ist noch viel Arbeit. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus dann irgendwann ein anderer Fokus.
Vielleicht können wir ja irgendwann nochmal über eure Softwarelösung sprechen. Finde ich auch spannend im Kontext, was es da alles gibt. Wie viel man selbst entwickelt, wie viel man zusammenklickt, was es da für Lösungen gibt, die du vielleicht auch empfehlen könntest. Hast du da ein, zwei, drei Lösungen, wo du sagst, ey, das hat uns so gut geholfen und das würde ich gerne teilen, und wenn nicht, ist gar kein Problem.
Also da sind wir, glaube ich, immer schon transparent gewesen. Also was uns sehr, sehr lange geholfen hat, ist tatsächlich ein ganz normales Google Spreadsheet, verbunden mit unglaublich vielen Automatismen, diesem Schnittstellenanbieter Zapier, wie auch immer er heißt, keiner weiß, wie es ausgesprochen wird, verbunden damit anderen Dienstleistern, ne, ob es jetzt zum Mailversand ist, Dokumenten, Automatisierung und so weiter und so fort, machen wir heute nicht mehr. Ne, das war die Anfangszeit. Aber damit waren wir auf jeden Fall, würde ich sagen, viel besser als wahrscheinlich 90% der Kanzleien. Weil wir hatten strukturierte Daten, wir hatten eine hohe Automatisierung, wir hatten einen super krassen Build, Measure, Learn, Cycle. Das war im Übrigen, also weil ich am Anfang gesagt habe, wir haben direkt angefangen, Software zu entwickeln. Ja, stimmt auch. Haben wir von Tag 1, aber bis die erste Version sozusagen deployed war, war 6 Monate vergangen. In dem Zeitraum haben wir dann sozusagen uns damit geholfen. Also auch das ist natürlich, wir hätten erst das eine machen sollen und die Erfahrungen dann in eine Anforderung der Software kippen sollen, aber haben wir nicht gemacht. Und das war, also damit kommt man sehr, sehr weit, ne? Sehr, sehr weit. Und natürlich muss man das Thema Datenschutz dann nochmal beleuchten, aber da muss man einfach dem Kunden sagen, ey, pass auf, das und das passiert mit deinen Daten und dann, es gibt da gewisse Richtlinien, die man einzuhalten hat. Da bin ich jetzt kein Experte, aber wir haben uns damals damit beschäftigt und haben dann sozusagen immer mit dem Kunden das vorher über die Mandatsvereinbarung abgeklärt. Und ich glaube sowieso, dass am Ende dem Kunden geht es in erster Linie darum, eine tolle Dienstleistung zu kriegen, ne? Und das Thema Datenschutz ist wichtig, aber darf halt nicht dazu führen, dass man sich da auf eine Stufe bewegt, wo man überhaupt nicht mehr den Kunden im Blick hat, sondern muss halt mit dem Kunden gemeinsam entscheiden, hey, was ist unser Level an das Thema, was wollen wir machen, und so haben wir das von Anfang an gespielt. Hatten wir übrigens mit Kunden nie eine Diskussion deswegen, aber natürlich auf vielen anderen Veranstaltungen.
Gut, dass du das ansprichst, weil sonst hätte ich das gesagt wegen den Anbietern wie Zapier oder If This Then That und sowas. Also das sind ja ganz viele Anbieter, die das anbieten, aber irgendwo in den USA sitzen. Wenn wir jetzt nochmal über den B2C-Markt generell sprechen, den findest du ja persönlich sehr spannend. Ich finde den auch sehr spannend. Du hattest auf LinkedIn einen Beitrag geschrieben über eine Auswertung des B2C-Markts insgesamt, wie da die Volumina sind, wo da die Rechtsgebiete sind, wie sich da das Geld verteilt. Was ist so dein Blick auf diesen B2C-Markt? Was denkst du, was fehlt noch? Warum gibt es da keine Disruption? Warum probieren alle das Flightride-Modell zu kopieren oder jetzt das Lizenzmodell? Wie groß ist der Markt? Wie ist da deine Perspektive drauf?
Das Lizenzmodell ist ja immer nur untereinander, ne? Das ist ja B2B quasi, ne? Das ist ja, der Kunde hat damit ja nichts zu tun. Der hat am Ende ja entweder die Prozesskostenfinanzierung oder mit einem Rechtsdienstleister, je nachdem. Also diese Marktanalyse, die wir ja jetzt, also das habe ich ja auf meine Art und Weise gemacht, mit vorhandenen Daten versucht, annahmenbasiert irgendwie herzuleiten. Wie groß ist denn jetzt der B2C-Teil und wo liegt der Schwerpunkt? Ne? Also es gibt leider keine und nur schlechte Daten darüber, wie sich das genau entwickelt. Und ich habe einfach wissen wollen, was dahinter steckt, weil ich auch schon in vielen B2C-Pitch-Decks gesehen habe, dass die einfach mit dem gesamten 28-Milliarden-Markt rechnen, ne? Was einfach falsch ist, ne? Also massiv falsch. Und im B2C ist es halt auch so, dass man da echt genau hingucken muss, ne? Also dass zum Beispiel, auch wenn es im Familienrecht viele Teilzeitleute gibt oder eine höhere Teilzeitquote, dass der Markt wahrscheinlich größer ist, als viele meinen, ist eine Sache, die jetzt, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist. Und da wollte ich einfach mal mir uns selbst einen Überblick verschaffen, so. Das war das. Und ich glaube, also mittlerweile, es war ja eine Zeit lang so, dass jeder versucht hat, irgendwie seine Nische zu finden und dann auch mit einem speziellen Geschäftsmodell, wenn es geht, Prozesskostenfinanzierung oder ähnliches, den Markt irgendwie quasi umzukrempeln. Ich glaube, die Nischen sind mittlerweile relativ gut besetzt, ne? Das einzige, was halt immer wieder aufkommt, sind diese Rechtsskandale, wie der VW-Abgas-Skandal oder Wirecard-Skandal oder irgendwelche private Krankenversicherung, Gebühren oder Bankgebühren, solche Sachen, die dann je nach medialer Aufmerksamkeit größer oder kleiner sind. Und das wird definitiv zunehmen in der Zukunft, ne, aufgrund von unserer, ich sag mal, negativen Entwicklung in Informationsgeschwindigkeit, die wir erleben alle. Und es ist, ich glaube, jetzt haben wir seit 2 Jahren so ein kleines Plateau erreicht, was so neue Dinge angeht, weil der nächste Schritt, glaube ich, ist, dass es ein Unternehmen geben wird, was geschäftsmodellseitig komplett was verändert. Ne? Also man muss den Markt so betrachten, du hast 35% der Leute, die sind rechtsschutzversichert, ne, die haben einen viel höheren Zugang zum Recht, die zahlen aber dafür auch jährlich ihre Gebühr, und dann hast du auf einmal ein Geschäftsmodell, das hat, also aus Sicht der Rechtsschutzversicherung, das erzeugt Recurring Revenue. Du hast, da kannst du gewisse Strategien drauf aufbauen. Bei der Rechtsdienstleistung an sich, und in vielen Nischen ist das leider so, ist das so, dass es eigentlich in der Regel transaktional ist. Ja, die, so ein, du wirst nicht jedes Jahr gekündigt, du wirst auch nicht jedes Jahr geblitzt und gehst damit zum Anwalt. Es gibt nur ganz wenige Bereiche wie Hartz IV, teilweise auch Flight Ride, wo du überhaupt Wiederkehrer hast. Das heißt, du bist bei einzeltransaktionalen Geschäftsmodellen, was in der Regel sehr, sehr schwer in der Vermarktung ist. Das heißt, die ganzen B2Cler sind häufig auch darauf angewiesen, dass Rechtsschutzversicherer oder große Plattformen Mandate rüberschicken, weil du das Marketing gar nicht profitabel abbilden kannst. Da kannst du noch so automatisiert sein, ne? Also beziehungsweise du musst natürlich erstmal dahin kommen, weil automatisiert bist du nur, wenn du auch investierst und so weiter und so fort. Das heißt, es muss eine Lösung dafür geben, dass du aus Rechtsdienstleistungen und vielleicht auch Teile des Rechtsschutzes, Prozesskostenfinanzierung, also dass die Geschäftsmodelle irgendwie so in eins reinpackst, für den Kunden einfach verständlich aufbereitest und dann zur Verfügung stellst, wenn der Kunde es braucht. Ne? Weil das ist das Problem bei der Rechtsschutzversicherung, das wird immer dann zur Verfügung gestellt, wenn der Kunde es, also wenn ihm jemand sagt, dass er das braucht. Aber in der Regel brauchst du es zu dem Zeitpunkt ja nicht, beziehungsweise wenn du es brauchst, dann hast du halt auch Exclusions und kannst das nicht nutzen. Und das alles zu verbinden und quasi dahinter steckt eigentlich so, mit Daten quasi die Risiken einzuschätzen und zu wissen, wann kostet, welche Rechtsdurchsetzung was. Das ist, glaube ich, so das next big thing, wenn jemand es schafft, den Markt zu disruptieren. Weil das würde auf einmal dazu führen, dass die ganzen Nicht-Rechtsschutzversicherten einen höheren Zugang zum Recht haben, weil sie dann zu dem Zeitpunkt, wenn sie ein Problem haben, auf dieses Geschäftsmodell zurückgreifen könnten. Und es würde dazu führen für die Unternehmen, dass das aus dem transaktionalen Geschäftsmodell ein Recurring Revenue Geschäftsmodell wird, wodurch du einfach bessere oder wirtschaftlich nachhaltigere Vermarktungsstrategien fahren kannst. Das zu tun braucht aber ganz viel. Ne? Du brauchst riesige Kanzleien, die sehr gut und schnell arbeiten. Du brauchst extrem gute Datenanalyse. Du brauchst natürlich die Legal Barriers, um dieses Geschäftsmodell anzubieten und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele Themen.
Kapital auch.
Kapital, ja gut, klar, aber wenn du ein gewisses, also am Ende kostet jetzt, also der Aufbau dahin kostet viel Kapital, aber es gibt ja mit uns oder ein paar anderen auch Leute, die stehen schon relativ gut da und können sozusagen auch dort hingehen. Und dann erweiterst du diesen 10 Milliarden Markt, also das ist wahrscheinlich das Doppelte am Ende oder so, ne? Also weil du auf einmal viel, viel besser den Zugang zum Recht ermöglichen kannst. Und das Gute daran ist, das wird dann halt immer besser, ne? Also mit jedem Datensatz, mit jedem Mandat wirst du günstiger, schneller, besser und kannst dann am Ende dem Kunden dann seine Rechtsdienstleistung zu einem für ihn viel verträglicheren Preis als heute anbieten, die er vorher, zumindest wenn er keine Rechtsschutzversicherung hatte, nicht hätte wahrnehmen können, weil es einfach zu teuer ist, wenn er einfach zu einer Kanzlei geht. Und das ist ein langer Weg. Und ich glaube, das ist sozusagen der Key to Success für den Markt, wenn es einen gibt. Und ich hoffe, dass es irgendjemand hinkriegt.
Es klingt so etwas nach dieser Forderung, die ja seit längerem schon im Raum steht, dieses Amazon für Rechtsdienstleistung oder so. Auch wenn ich finde, dass es vom Geschäftsmodell her nicht komplett passt. Aber es geht doch so in die Richtung, so ein One-Stop-Shop-System für Rechtsdienstleistungen.
Ja, also Amazon für Rechtsdienstleistungen, das sagen ja häufig die Marktplätze, die einfach alle Rechtsdienstleistungen, Anwälte auf Ding, sondern das ist, also im Sinne von, man kann an einer Stelle alles kriegen. Ja, das ist vielleicht auch eine Komponente dabei, weil der Anbieter, der jetzt zum Beispiel so ein Geschäftsmodell haben wird, der wird wahrscheinlich auch dann alle Rechtsdienstleistungen irgendwie hinter sich haben, ne, in Form von verschiedenen Kanzleien. Aber es ist nicht das Amazon des Rechts, sondern es ist eher
das Airbnb.
Nein, auch nicht, sondern eher so ein Rechtsschutz on demand vielleicht oder so. Also, dass du quasi, dass du es irgendwo schaffst, ein Geschäftsmodell darzustellen. Da liegt wirklich die Secret Sauce dann drin, was zum Zeitpunkt des Rechtsproblems einfach in irgendeiner Art und Weise so günstig ist, dass der Kunde das attraktiv findet, dann dadurch sein Recht durchzusetzen. Da bringt dir, natürlich musst du irgendwie die Rechtsdienstleistung dann im Hintergrund haben, aber erstmal brauchst du die Daten darüber. Dir bringt jetzt nichts, irgendwie dieser One-Stop-Shop zu sein, sondern du musst eigentlich in der Lage sein, aus den Daten Risiken analysieren zu können und dadurch dann ein attraktives Pricing hinzukriegen. Ich versuche gerade ein gutes Beispiel zu finden, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber es geht so ein bisschen in Fintech, Insurtech, ne? So diese neuen Geschäftsmodelle, die die einfach dem Kunden das Risiko abnehmen.
Ja.
Ja, aber Amazon ist rechts, würde ich dazu nicht sagen.
Nee, ich auch nicht. Es ist nur das, eine Forderung, die halt häufig erhoben wird in dem Kontext. Ich glaube einfach nur aus diesem Wunsch heraus, dass man eine Domain klickt, law.de oder so, und da findest du eben die Lösung für dein rechtliches Problem, wenn du eben gekündigt wurdest, wenn dein Flug Verspätung hat, und so weiter, also wenn jemand reingefahren ist, alles.
Ja, das ist genau, aber das ist ja meiner Meinung nach eine Frage der Marke und des Marketings, ne? Also das versuchen ja wir im Grunde auch, ne, viele Dienstleistungen über rightmart.de anzubieten, oder wir betreiben ja noch ein paar andere Plattformen. Die Marktplätze sagen das natürlich. Klar, du kannst dann irgendwo alles kriegen. Ich denke auch, dass die großen Plattformen, die Vergleicher irgendwie sich aufbauen werden, alles anbieten werden. Ne? Ist die Frage, wer ist denn jetzt das Amazon des Rechts? Aber das, was ich meine, ist etwas, was auch der Anwalt um die Ecke einsetzen könnte. Also wenn jetzt bei dir jemand kommt mit, weiß ich nicht, einer Mietkündigung,
ja,
und er ist irgendwie, der fliegt aus seiner Wohnung raus, aber der hat keinen Rechtsschutz und hat gerade kein Geld oder keine Ahnung. Der muss ja irgendwie demjenigen ermöglichen, die Rechtsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Ne? Und dass dann quasi der Anwalt sagen kann, hey, pass auf, nimm doch irgendwie Produkt XY, da zahlst du die nächsten 3 Jahre, weiß ich nicht, 400 Euro oder so, und dann übernehmen die meine Kosten, weil ich arbeite mit denen zusammen, und die wissen genau, also was für Kosten ich durchschnittlich dafür in Rechnung stelle und so weiter und so fort. Du merkst schon, das ist relativ komplex.
Ich verstehe es.
Das verändert das, weil dann hast du auf einmal erreicht, dass derjenige, der da beim Anwalt sitzt, diese Kostenfrage aus dem Kopf hat, ne? Und das ist halt immer das größte Thema für die Leute, weil wir erleben das ja auch jeden Tag. Abgasskandal ist ein gutes Beispiel. Da machen eigentlich nur Leute ihre Rechte gelten, die rechtsschutzversichert sind, oder für die Fälle, in denen es Prozesskostenfinanzierung gibt. Aber in den Fällen, wo es Prozesskostenfinanzierung gibt, ist das Risiko ohnehin so gering, da können die es auch selbst am Ende zahlen. Weil die Prozesskostenfinanzierer halt nur die geringen Risiken eingehen, ist ja klar. Die müssen ja auch noch ihre Investoren befriedigen. Und so kann, so könntest du am Ende in einem Zusammenschluss aus vielleicht Prozesskostenfinanzierer, großen Kanzleien, also großen B2C-Kanzleien, die viele Daten haben, und Rechtsschutzversicherungen ein anderes Geschäftsmodell konzipieren. Langer, langer, weiter Weg. Aber der Traum dahinter immer noch, jedem zu ermöglichen, affordable sein Recht durchzusetzen. So, ne?
Klingt doch eher wie so eine Rechtsschutzversicherung, nur nachdem der zu versichernde Fall eingetreten ist. Also weißt du,
ja, dieses ATE-Produkt, ne, das gibt's ja teilweise schon, also After the Event,
genau.
In UK ist es auch in UK ist es übrigens vom Vertrieb komplett anders. Da ist das ein bisschen so, wie ich es gerade geschildert habe. Und die ARAG zum Beispiel hat ja auch Verkehrs- und Mietsofortrechtsschutz. Das ist eine Komponente davon, ne? Das ist aber, also ich sag mal, für einen Bußgeldbescheid ist es relativ einfach, das zu errechnen. Ne? Da, wenn du da günstig arbeitende Kanzleien für dich hast, und da gibt es genügend Kanzleien, die arbeiten am Markt sehr, sehr günstig, da geht es schon fast wieder zu Lasten des Verbrauchers, dann kannst du natürlich schnell errechnen, okay, wenn jetzt jemand ein Bußgeldbescheid kommt, dann kann ich den auch jetzt versichern quasi, dann haust du das on top auf deine Versicherungsgebühren, dann geht das. Das ist aber, da fehlt ja die Dynamik. Also was machst du jetzt am Ende mit demjenigen, der den Abgasskandal hat, wo es um höhere Risiken geht? Was machst du mit demjenigen, der gerade irgendwie ein anderes Problem hat, wo das Risiko höher ist? Wirecard ist zum Beispiel, völlige Blackbox, wo du dem Kunden nicht sagen kannst, hey, dein Prozesskostenrisiko hier ist 25.000 Euro, das hast du dann im Zweifel zu zahlen. Das kann derjenige in dem Moment ja gar nicht bewerten. Erst recht nicht, wenn das 3-4 Jahre geht. Und dafür brauchst du Lösungen. Weil am Ende besteht da auch immer leider dann Ungleichgewicht zwischen dem Verbraucher und denjenigen, also ist jetzt in dem Fall den Konzernen oder Unternehmen, die natürlich auch wissen, dass nicht jeder da sein Recht durchsetzt. Ne? Das kannst du einkalkulieren und das muss man umdrehen.
Und wo siehst du Rightmart dann in der Position? Also wenn man sich auf eurer Seite mal so umtummelt, dann stehen da so Begriffe wie irgendwie Division, dass man die Nummer 1 im Recht ist und so. Das geht ja in die Richtung.
Ja, klar. Also ich würde ja jetzt nicht die Ideen hier äußern, wenn ich nicht sagen würde, dass das nicht unser Ziel wäre. Ich glaube, es ist halt ein weiter Weg. Und ich glaube, also woran arbeiten wir heute? Ich meine, wir sind jetzt hier knapp über 100 Leute in Bremen. Die Kanzlei Rightmart kann in allen großen Verbraucherrechtsgebieten, glaube ich, sehr gute Rechtsberatung bundesweit liefern. Wir arbeiten mit vielen Versicherern zusammen. Man sieht ja auch in unseren Bewertungen, dass die Leute in der Regel zufrieden sind. Es gibt immer so ein kleines Problem bei den Bewertungen. Also wir haben sehr gute Bewertungen und wir lassen die auch nicht löschen und oder machen gar nichts bei den Bewertungen. Alles real, aber man merkt immer, das ist so ein Dilemma des Anwalts, wenn du einen Fall verlierst, ne, aber trotzdem geil gearbeitet hast, kriegst du halt gerne mal eine schlechte Bewertung. Ne? Das wird man auch nie auflösen können. Und darauf basiert eigentlich jede schlechte Bewertung, die wir haben. Zum Glück sind es wenige.
Das sagst du jetzt.
Ja, ja, genau, klar sage ich das, aber ich weiß ja, die Anwälte, die bei uns arbeiten und in den Fällen betreut sind, wenn du, also der Prozess ist immer so, die kriegen dann auch die Bewertung und müssen dann sozusagen Stellung nehmen und dann merkst du immer, dass viele auch sich einfach angegriffen fühlen, weil die denken, ja scheiße, ich habe doch mit dem telefoniert, wir haben alles gemacht und dann ist totales Missverständnis über das Erwartungsmanagement. Im Übrigen, den Skill, den muss man haben, ne? Man muss den Leuten halt sagen, hey, pass auf, wir können nicht garantieren, was los ist, ne? Das ist wie ein Arzt, der dich operiert, ne? Kannst du auch schlechte Ergebnisse erzeugen. Naja, sei es drum. Also klar, wir arbeiten da dran, aber die Grundlage, die wir schaffen, liegt darin, dass wir erstmal die Rechtsdienstleistungen, die wir anbieten, sehr gut machen, dass die Prozesse für den Kunden gut sind, dass die Daten strukturiert sind. Also wir legen sozusagen die Grundlage für das Ungewisse, für die ungewisse Zukunft, wo wir wissen, Daten gehören dazu. Es gehört Netzwerk dazu, also die Verbindung zu unseren Rechtsschutzversicherungen, die Verbindung zu anderen Kanzleien. Du wirst das nicht alles alleine machen, ne? Und da sind wir einfach drauf und dran, das einfach auszubauen, weil alle profitieren. Also alle profitieren wirtschaftlich, die Unternehmen von Rechtsschutz bis Kanzlei und die Verbraucher profitieren, alle profitieren. Die einzigen, die nicht profitieren, sind die eigentlich, die sich nicht mit der Zukunft beschäftigen. Aber das ist halt immer so. Und deshalb ist das noch echt weit entfernt. Aber unser Ziel ist schon Number One in Law. Du hast es ja gesagt, klingt ein bisschen hochgegriffen, aber wir möchten schon, dass sich das Verbraucherrecht in Deutschland oder das Recht für Verbraucher, der Zugang zum Recht, einfach erheblich verbessert. Also auf einer 10-Jahres-Perspektive. Wenn wir jetzt in 10 Jahren nach vorne kommen, dann soll es verdammt nochmal so sein, dass mehr Leute als heute ihr Recht in unterschiedlichen Dingen geltend machen. Ob über uns oder über andere, das ist egal. Wir wollen einfach nur dabei helfen. Und dann hat man auch was Gutes, glaube ich, getan, ne? Weil du immer den Unterliegenden unterstützt. Ne?
Wir sprechen dann im Jahr 2031 dann nochmal drüber und gucken mal, wie das dann da aussieht. Aber die Idee ist schon, die Produktpalette immer weiter auszubauen. Ich meine, eure Produktpalette, wenn man sich mal anguckt, welche Gebiete ihr bespielt, das sind ja echt viele mittlerweile, also 16 Stück oder so.
Ja, also der Fokus liegt bei uns ganz klar im Arbeitsrecht, im Sozialrecht, hatte ich ja schon erwähnt, Verkehrsrecht, ne, da hast du dann typischerweise die Unfälle und die Ordnungswidrigkeiten, dann im Mietrecht, aber dann die größten Themen danach sind eigentlich, und das ist eigentlich so oft Schema, was sich durch diese vergleichbaren Kanzleien zieht, sind die großen Rechtsskandale, ne, die VW-Abgasskandal Abgasskandal in allen Ausprägungen geht ja immer weiter, noch immer. Und Wirecard sind wir relativ groß. Und wir machen jetzt ja andere Themen außer Sozialrecht erst seit 2018. Deswegen haben wir uns da relativ schnell entwickelt und das war auch ein steiniger Weg. Das heißt, zukünftig werden wir bei diesen Themen einfach schneller da sein. Das ist auch wichtig für unsere Partner, ne, weil wir denen halt auch sagen wollen, hey, pass auf, wir schaffen es innerhalb von relativ kurzer Zeit eine Unit aufzubauen, die kümmert sich darum fachlich, wir sind komplett am Zahn der Zeit, wir kümmern uns darum, dem Kunden immer zu sagen, hey, pass auf, Wirecard ist jetzt so fortgeschritten, die Versicherung deckt das noch nicht, aber wir sind dran, sobald es quasi eine Deckung gibt oder sobald die Risikolage sich ändert, weisen wir dich darauf hin und so weiter und so fort, dass du den Kunden auch in diesen aktuellen Lagen abholst. Das sind eigentlich so unsere Fokusthemen, aber ja, wir haben auch eine Unit, ich würde es jetzt mal allgemeines Zivilrecht nennen, ne? Da läuft alles rein, was sozusagen nicht einer großen Unit zuzuordnen ist, was kein Rechtsskandal ist, was aber trotzdem gemacht wird. Und wir arbeiten auch mit anderen Kanzleien zusammen. Ne? Also quasi Kanzleien, die mit unserer Kanzlei gemeinsam irgendwelche Themen machen. Im Übrigen gibt es auch bei allen anderen Themen, wie zum Beispiel im Abgasbereich, eine riesige Zusammenarbeit von allen führenden Abgaskanzleien. Was auch wichtig ist, ne, weil sonst geht's nicht. Du darfst nicht, es darf nicht dazu kommen, dass irgendein schlechter Schriftsatz zum BGH geht und dann kommt ein BGH-Urteil, wo irgendwie drin steht, hast keinen Anspruch, lieber Verbraucher, weil wurde nicht vernünftig dargelegt. Das darf nicht passieren. Ne? Und insofern muss man da auch gemeinsam mit anderen arbeiten.
Gebt ihr eigentlich eure Umsätze, veröffentlicht ihr die? Sagt ihr, wie viel Umsatz ihr jedes Jahr macht?
Ich weiß gar nicht, was, also wir sind ja, das sind ja GmbHs, ne, die sind natürlich auch veröffentlichungspflichtig, ich weiß gar nicht, was man da nachlesen kann, aber wir geben natürlich keine Umsätze bekannt. Ich glaube, dass wir uns also jetzt für das Thema B2C und Kanzleien, da bewegen wir uns auf einen ganz guten Weg, ne? Es gibt aber auch andere, die sind schon viel, viel größer, ne? Also wenn wir nach Gansel, also nach Berlin zu Gansel schauen beispielsweise, ne? Die, glaube ich, 350 Leute oder so haben. Ich kenne jetzt den Umsatz nicht, aber man kann sich den Rest denken. Aber wir wachsen gut Jahr für Jahr bisher und sind da immer breiter aufgestellt und haben, glaube ich, ganz viel Potenzial. Also das Thema ist für uns eigentlich gar nicht so relevant, solange wir eine positive Tendenz sehen. Wichtiger ist, dass wir wissen oder uns entwickeln dabei, dass wir beispielsweise die Rate derjenigen, die bei uns halt mit einem Rechtsproblem ankommen und das dann am Ende auch wirklich durchsetzen, weil sie sich das leisten können, dass wir die halt konsequent steigern, ne? Also dass wir nicht am Ende zu so einem Anbieter werden, der nur Rechtsschutzleute macht, weil das würde unserer Mission irgendwie widersprechen, ne?
Also irgendwas im siebenstelligen Bereich.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, das kann ich bestätigen.
Okay, also auch achtstellig?
Ja, nee, weiter bestätige ich nicht, aber bei 100 Leuten, die angestellt sind, kann man sich, glaube ich, relativ schnell errechnen, dass man ein bisschen Geld verdienen muss. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt nach 2 Minuten Vortrag noch so sticky an der Frage hängst.
doch, klar. Ich bleib hier dran, ich finde das sehr spannend. Man muss ja auch gucken, wie man
absoluter Philipp Westermeier-Style, ne?
An die Fragen kommt. Ja, stimmt. Liebe Grüße an den OMR-Podcast. Und noch eine Frage, habt ihr irgendwelche Vorbilder in den USA oder so?
Nee, also ehrlicherweise, ich habe immer, ich erinnere mich an Gespräche früher, die ich hatte so mit anderen Kollegen aus der Legal Tech Szene, so, die haben dann häufig so Analogien gezogen. Fand das immer so ein bisschen, also ich konnte mich nicht so richtig damit identifizieren, aber weil ich vielleicht auch den Markt zu wenig verstehe, ne? Aber ich glaube jetzt vor 3-4 Wochen ist ja LegalZoom, hat ein IPO gehabt, ne? Ich weiß gar nicht, wie es um die gerade steht, aber das Filing habe ich mir angeguckt, durchgelesen. Die haben das Geschäftsmodell in Recurring Revenue halt konsequent geändert, ne? Bei denen geht's ja darum, SMUs zu bedienen und so weiter. Die haben so einen anderen Scope. Das ist jetzt nicht B2C. Aber die haben aus dem transaktionalen Geschäftsmodell tatsächlich ein Recurring Revenue Geschäftsmodell gemacht, und zwar schon vor, weiß nicht, 10 Jahren wahrscheinlich, keine Ahnung. Und haben auch über 50%, knapp 60% des Umsatzes über Recurring Revenue. Und das verschafft natürlich eine ganz, ganz andere wirtschaftliche Macht, sag ich mal, weil es halt super viele Implikationen hat auf deine Strategie. Und ich glaube, wenn ich jetzt drauf schaue, dann würde ich sagen, die sind da schon ein Stück weiter, was das angeht. Aber es ist eigentlich in allen Bereichen so. Es ist nur so, dass für das Thema B2C meines Wissens nach kein geiles Beispiel aus Amerika bekannt ist, wo ich sagen würde, okay, das ändert jetzt was. Da muss man aber auch dazu sagen, dass natürlich in Amerika das Thema Rechtsschutzversicherung nicht so groß ist, ne? Also das Thema hier in Deutschland ist der Umgang mit dem Thema Recht und so ein ganz anderer. Deswegen ist, glaube ich, auch im B2C, ne? Nicht im B2B. Und ich glaube, deswegen ist dieser Blick über den Teich da gar nicht so super wichtig, ehrlich gesagt.
Aber warum? Wenn du sagst, 35% der Leute hier sind rechtsschutzversichert, dann sind ja 65% der Leute eben nicht rechtsschutzversichert. Das heißt, 65% der Menschen entsprechen eher dem Markt in den USA, oder verstehe ich das falsch?
Nee, das verstehst du schon richtig. Im Übrigen, die Rechtsschutz, also der GDV gibt immer Households raus, also wie viele Haushalte sind versichert, weil du häufig so Gruppenversicherungen hast, ne? Man geht davon aus, dass so, ich weiß gar nicht, 45% der Haushalte sind, glaube ich, in Deutschland rechtsschutzversichert, ne? Wenn wir, diese 35% zeigt so ungefähr die Anzahl unserer Leads an, die rechtsschutzversichert sind, ne? Nicht, dass wir es jetzt verwechseln. Aber ja, denn da ist der Markt dann tatsächlich vergleichbar. Nichtsdestotrotz kenne ich jetzt kein B2C-Beispiel, was super gut anwendbar ist oder in Analogie nutzbar ist. Und der Umgang, glaube ich, der Deutschen mit diesen Themen Recht ist ein anderer. Also zum Beispiel, dass jetzt in Amerika für irgendwie einen was hatten wir denn da? Dieser Glyphosat, das Glyphosat-Thema, glaube ich, ne, von Monsanto. Dass da einfach dann super TV-Commercials laufen, ne, wo Anwälte dann irgendwelche Leute einsammeln. Das ist ja also erstmal rechtlich hier teilweise nicht möglich und teilweise wird es ja auch gar nicht gemacht. Wir haben mal TV-Werbung tatsächlich gemacht für Hartz IV, aber mir ist kein Anwalt bekannt, außer dann Flightrider hat das auch gemacht und so, aber keine Kanzlei oder so bekannt, die es gemacht hat. Das heißt, dort sind die Kanzleien, ist die Kanzleilandschaft nicht so fragmentiert und ganz anders aufgestellt. Und du hast am Ende, glaube ich, auch andere Vergütungssysteme, sodass du dir viel, viel mehr Marketing-Power erlauben kannst und einen ganz anderen Umgang mit dem Markt hast. Also wenn du oder wenn irgendjemand, der zuhört, eine geile Analogie aus Amerika auf den deutschen Markt hat, dann gerne her damit. Wir beschäftigen uns zugegebenermaßen gar nicht damit.
Ja. Ich finde es einfach nur spannend, manchmal sich Geschäftsmodelle in anderen Märkten anzugucken, gerade in dem Bereich, weil man ja immer ziemlich national denkt im Recht. Und ich finde es ja auch gar nicht so einfach, da eine Marktübersicht in anderen Bereichen zu kommen. Es ist schwer genug, das in Deutschland hinzubekommen. Und deswegen hatte ich nur gefragt, vielleicht hast du da ja einen Überblick in dem Kontext. Ja, Marco, ich glaube, wir haben jetzt genug gesprochen. Wir haben über dein Unternehmen gesprochen, wir haben über den B2C-Markt gesprochen. Hast du noch einen Gedanken, den du loswerden möchtest in dem Kontext, wo du sagst, ey, das ist noch wichtig, dass das mitkommt?
Nee, eigentlich keine Gedanken. Gerne, wenn jemand Bock hat, mal in dem Bereich irgendwie was zu lernen oder so zu arbeiten, dann mal uns melden gerne, ne? Ich glaube, um ein bisschen Werbung zu machen, da haben wir vieles offen und ja, wenn jemand irgendwie Bock hat, über die Themen zu reden, auch gerne melden. Wir sind immer schon Freund davon gewesen, mit Leuten da in den Austausch zu gehen.
Du kennst das Format, du kennst unseren Podcast. Letzte Frage, Rausschmeißer, ist jedes Mal, wen würdest du uns als nächsten Gast empfehlen, mit dem wir sprechen sollten? Vielleicht hast du jemanden, den du uns empfehlen würdest?
Ja, klar, ich würde Steffen Matz von Scalex empfehlen.
Scalex.
Liebe Grüße, Steffen. Ich glaube, der kann nochmal eine ganz andere Perspektive auf das ganze Thema bringen, was das Thema Scale anbringt. Hattet ihr den schon im Podcast?
Nee, hatten wir noch nicht. Finde ich spannend. ScaleX ist, glaube ich, auch ein Unternehmen, von dem nicht so viele Leute gehört haben in Deutschland.
Nee, witzigerweise nicht. Und ich glaube, dass die mal ganz entspannt die Größten in dem Bereich sind. Aber ich kann gerne eine Intro machen.
Sehr cool. Ja, freue ich mich darauf. Ich freue mich darauf, wenn die Leute mehr solcher Unternehmen nennen, die vielleicht die Hidden Champions des Ganzen sind, weil hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass häufig diejenigen, die viel sprechen, nicht diejenigen sind, die am erfolgreichsten sind, weil die am Arbeiten sind.
Ja, das ist wohl so, ja. Das betrifft aber nicht nur unsere Branche.
Nee, das ist immer so, also ich ja auch. Und ja, deswegen finde ich das spannend, dass du uns diese Empfehlung gegeben hast. Marco, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Vielen Dank an die ZuhörerInnen für ja, eure Zeit. Wenn ihr euch bei Marco melden wollt, wir verlinken alle seine Kontaktdaten in den Shownotes, genauso wie seine Umfrage und seine Auswertung über den B2C-Markt, findet ihr alle in den Shownotes. Ja, ich hoffe, Marco, wir sprechen demnächst wieder, spätestens in 10 Jahren, wenn wir mal gucken, wie es mit euch weitergeht. Aber ich hoffe auch früher. Danke dir für deine Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und liebe Grüße aus Bremen.
Bis dann. Ciao.
Ciao.